MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. In den letzten Wochen war ja München einiges geboten sportlich. Da hat jetzt am Wochenende gerade das Finale der Nations League stattgefunden und auch das Finale der Champions League. Das war ja auch schon in München. Also man hat irgendwie so das Gefühl, München läuft sich vielleicht schon mal für diese Frage warm, die ja dann im Herbst ansteht. Olympische Spiele, ja, nein, noch einmal in München. Sport, Großereignisse, kann das die Stadt? Teil von Sportereignissen kann man aber nicht nur als Sportler sein oder als Besucher des Stadions, sondern man kann sich den Pokal auch gleich direkt aus der Nähe anschauen, ohne davor darum spielen. Das hat mein Kollege Joachim Burkhardt gemacht, der sitzt hier bei mir im Studio. Und du gehst darauf in der neuen Ausgabe des Inhalten-Magazins kurz ein. Wie kam es denn dazu, dass du deine Hände am Champions-League-Pokal hattest?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es gilt dort beim Champions-League-Pokal, wie auch sonst manchmal im Leben, nur anschauen, nicht anfassen. Also ich hatte meine Hände nicht direkt am Pokal, aber ich habe ihn aus der Nähe gesehen und konnte ein Foto mit ihm machen. Ja, purer Zufall. Ich bin einfach mit offenen Augen durch die Innenstadt gewandert und habe entdeckt, dass in einem Geschäft, das kurzfristig ausgeräumt war, dass dort tatsächlich der Champions-League-Pokal drinsteht, bewacht von vielen Sicherheitsmännern. Und da gab es ein Gewinnspiel und die Möglichkeit, ein Selfie mit dem Champions-League-Pott zu machen. Und das habe ich natürlich sofort wahrgenommen und mir dann für unser Magazin einige kritische Gedanken zu dieser, ja, zu diesem Pokal und zu dieser ganzen Veranstaltung drumherum gemacht.
Es ist ja fast schon eine Art religionsgleicher Kult, mit dem jetzt auch die großen Fußballstars in den letzten Wochen in München begrüßt worden sind. Auch der Hype um den portugiesischen Kapitän Cristiano Ronaldo, der war ja bei jedem Spiel und bei jeder Ballberührung fast am Sonntag zu spüren. Aber in eurem Heft geht es nicht nur um, ich sage jetzt mal, um sportliches Pilgern, wenn die Anhänger zu ihren großen Idolen kommen, sondern du hast dich auch mal noch einmal mit einer Art persönlicher Pilgerreise befasst, und zwar an Orte und Kapellen in München, in die nicht jeder reinkommt. Aber du hast es geschafft. Wie das?
Ja, alles begann damit, dass ich mal geschaut habe, was es so an Kirchen in der Münchner Innenstadt gibt, weil ich eben vorhatte, da eine große Wanderung mit allen Innenstadtkirchen zu machen. Und bei dieser Gelegenheit habe ich festgestellt, hoppla, es gibt ja nicht nur die großen Kirchen, die so sichtbar dastehen, sondern es gibt auch noch überraschend viele kleinere Kapellen. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, ich habe dann wirklich systematisch gesucht, ich habe telefoniert, ich habe E-Mails geschrieben, ich habe nachgefragt. Und so sind immer mehr kleine Sakralräume plötzlich aufgeploppt vor meinem Auge. Und ich habe tatsächlich jetzt allein in der Münchner Innenstadt an die 60 Kapellen zusammenbekommen. Die allermeisten davon stehen jetzt nicht so als freie Gebäude in der Landschaft, so wie man sich die Kapelle vielleicht eher im ländlichen Raum vorstellt, sondern im Herzen der Großstadt sind das meist Innenräume, die in größere Gebäude integriert sind. Das sind also oft Kapellenräume und die sind eben oft auch nicht zugänglich für die Öffentlichkeit, sondern die gehören einer bestimmten Ordensgemeinschaft oder einem katholischen Verband. Ja, und ich habe mich aber bemüht und habe sie fast alle persönlich besucht. Ich habe sie fotografiert, ich habe das alles auf mich wirken lassen und eine große Reportage darüber geschrieben. Und online gibt es auch noch eine sehr große, schöne Bildergalerie.
Also auch ein bisschen ähnlich wie beim Champions League Pokal. Da muss man nur mit offenen Augen und manchmal dem Zugang zu demjenigen, der die Tür öffnet, durch München laufen. Und plötzlich sieht man hinter Fassaden, die man sonst nie von innen sehen würde, einen verborgenen Schatz. Da sehe ich mal Parallelen, würde ich sagen.
Ganz genau, und in den allermeisten Fällen, also fast 100%, da wurde mir sehr, sehr freundlich die Tür geöffnet, da wurde mir teilweise wirklich persönlich aufgesperrt und dieses Kleinod gezeigt, und da sind ganz, ganz spannende Sachen dabei. Da gibt es also Kapellen, die sind nicht mehr in Benutzung, die sind vielleicht aufgrund von behördlichen Auflagen sogar schon zugesperrt, aber sehr viele andere, die regelmäßig genutzt werden. Aber heimlich, still und leise eben, so dass es die Öffentlichkeit eigentlich nicht mitbekommt. Und ja, deswegen war es sehr spannend, hier mal hinter die Kulissen zu schauen.
Alles nachzulesen und nachzuverfolgen mit ganz vielen schönen Bildern in der neuen Ausgabe des Inhaltenmagazins. Ab sofort in vielen Kirchen des Erzbistums oder auch im digitalen Abo bequem zu Ihnen nach Hause in der Inhalten-App. Wenn anderen die Worte fehlen, dann kommen sie zum Einsatz. Die Malteser Kriseninterventionshelfer. Gut 20 davon gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck. Sie stehen Menschen in den schlimmsten Stunden bei. Zum Beispiel nach dem plötzlichen Tod oder einem schweren Unfall eines Angehörigen. Die Malteser Krisenintervention in Gröbenzell, kurz KIT, feiert heute ihr 20-jähriges Bestehen. Carmen Stürz leitet das KIT-Team und weiß, worauf es im Ernstfall ankommt.
Wir sind nicht betroffen, wir sind Außenstehende. Wir haben ein ganz anderes Bild auf die Situation und versuchen einfach, die Menschen, die wir betreuen, in den darauffolgenden Stunden gut zu begleiten, mit denen Dinge auch zu besprechen, sie über Vorfälle aufzuklären. Und wenn wir gehen, ist unser Hauptziel, dass der in seinem Umfeld sozial wieder eingebunden ist, also dass der nicht alleine zurückbleibt.
Seit gut 13 Jahren ist Carmen Stürz ehrenamtliche Malteser KIT-Helferin. Noch länger als sie ist Birgit Stölp im Team dabei. Vor 16 Jahren hat die einen schweren Unfall im Kindergarten miterlebt, bei dem auch das KIT-Team im Einsatz war. Und weil Birgit Stölp spontan Verantwortung übernommen hat und die betroffenen Kinder, Erzieher und Eltern mitbetreut hat, wurde sie gefragt, ob sie nicht Lust und Zeit hätte, sich im KIT-Team zu engagieren. Trotz der langen Dienstzeit ist an Routine aber nicht zu denken, erklärt die KIT-Helferin.
Es ist jeder Einsatz anders. Man kann jetzt auch nicht sagen, ich mache das jetzt schon so lange und jetzt weiß ich, wie alles geht. Immer wenn der Piepser geht, ist es eine Überraschung, ist es ein Reagieren drauf. Es gibt, glaube ich, keine gerade Linie. Es gibt Phasen, da hat man in einer Schicht, unsere eine Schicht sind 12 Stunden, hat man manchmal 2 oder sogar 3 Mal, dass der Piepser geht. Und dann hat man mal wieder eine Doppelschicht und es kommt nichts. Man kann es nicht voraussagen.
An was sich Birgit Stölp auch nie gewöhnen wird, sind die Einsätze, in denen Familien mit Kindern betroffen sind. Die werden immer eine besondere Herausforderung bleiben.
Kinder reagieren einfach auch ganz unterschiedlich, so wie es die Erwachsenen auch tun. Die einen ziehen sich zurück, die anderen wollen eigentlich gleich spielen, die wollen es gar nicht hören. Die sagen, ah ja, stimmt, jetzt gehe ich Fußball spielen. Und dann sagt das, was ist jetzt los? Aber ja, das sind die allerschwierigsten Sachen, um Kind zu sagen, dass ein Elternteil eventuell nicht mehr da ist.
Birgit Stölp hat im Laufe der Jahre gelernt, mit dem Leid anderer Menschen umzugehen. Letzten Endes ist es jedes Mal ein Balanceakt zwischen Nähe und Distanz. Und auch nach 16 Jahren immer noch eine Herausforderung für die KIT-Helferin, die Sinn macht.
Trotzdem es schwierige Einsätze sind, ist es eine Bereicherung fürs eigene Leben. Man hat auch wirklich das Gefühl, man kann Leuten was geben, den Menschen, die wir betreuen. Und meistens ist es so, dass man sagt, nach dem Einsatz ist es gut gewesen, dass ich da war.
KIT-Helferinnen wie Birgit Stölp kann es nicht genug geben, meint Carmen Stürz. Immer genügend engagierte KIT-Helfer zu haben, ist dann auch Carmen Stürz' größter Wunsch für die kommenden 20 Jahre. Paul Hasel für das MKR.
20 Jahre Malteser Krisenintervention im Landkreis Fürstenfeldbruck. Das ist auch das Thema heute Abend ab 19 Uhr bei meinem Kollegen Paul Hasel in den Malteser Momenten. Für alle, die das nicht schaffen, die Malteser Momente gibt's auch als Podcast auf innehalten.de oder in der Innehalten-App und natürlich auch bei allen Streamingdiensten. Der Frühsommer kommt und zum Wochenende melden die Wetterdienste da sogar bis zu 30 Grad. Perfekt also, um in den Pfingstferien mal wieder einen schönen Ausflug zu unternehmen. Wer jetzt sagt, Kloster Andechs, Chiemsee oder auch in die Berge, bei diesem Wetter schön und gut, aber da wird's auf alle Fälle voll sein und wahrscheinlich ganz schön überlaufen. Und deshalb gibt es jetzt bei uns 3 Tipps, die ich jetzt mal behaupte, nicht jeder auf dem Schirm hat. Bei mir ist jetzt nämlich mein Kollege und passionierter Fußgänger Joachim Burkhardt. Joachim, servus.
Hallo, servus.
Joachim, du hast ja, also nicht unbegründet den Ruf, ein passionierter Wanderer zu sein, denn du hast auch schon diverse Wanderführer veröffentlicht. Und ja, da hast du bestimmt auch ein paar Tipps für uns, was man da am Wochenende mal so angehen kann.
Ja, ich würde eine Wanderung empfehlen, die tatsächlich zu den ganz einfachen und leichten Wanderungen gehört. Sie ist nicht gänzlich unbekannt, das heißt, man wird dort schon auch auf anderes Wanderpublikum treffen. Aber gerade wer das Bergwandern mal ausprobieren will, vielleicht auch Kinder oder sogar einen geländegängigen Kinderwagen dabei hat, alle sind dort willkommen. Da empfehle ich die Überschreitung vom Tegernsee zum Schliersee hinüber. Eine wunderschöne, einfache Tour. Man startet am Bahnhof Tegernsee, wandert das Alpbachtal hinauf und oben erreicht man dann die Kreuzbergalm. Das ist eine wunderschöne, aussichtsreiche Alm. Da kann man einkehren und es sich so richtig gut gehen lassen. Naja, und dann geht's ostseitig hinab zum Schliersee. Insgesamt eine Tour von nicht mehr als 4 Stunden maximal Gehzeit und für jeden machbar.
Und am Schluss lockt da vielleicht auch noch ein kurzes Bad im See, also vom See zu See. Das war jetzt was man auf alle Fälle mit allen machen kann, hast du gemeint. Ja, auch mit Familie ist was Leichtes, oder?
Ganz genau. Also Kinder, die dann einfach mal ihren ersten Berggipfel besteigen wollen und sich vielleicht auch auf eine Einkehr oben bei der Alm freuen. Also das ist wirklich familientauglich und für alle gut geeignet.
Und was, wenn man jetzt sagt, ja, man ist jetzt dann doch vielleicht nicht so ganz der bergaffine Mensch, es ist einem vielleicht, ist dann auch einfach, selbst wenn es leicht ist, ein bisschen zu anstrengend, wenn man irgendwie rauf und runter laufen möchte, gibt es noch was Ebenerdiges?
Ja, tatsächlich, ich würde einen Ausflug an den Ammersee empfehlen. Und zwar lässt sich dort eine ganz spannende Rundtour machen. Wenn man von München her mit der S-Bahn anreist, dann kann man bis Geltendorf fahren und von dort nach St. Ottilien spazieren. Das Klosterdorf St. Ottilien, das sollte jeder mal gesehen haben. Vor allem auch das Missionsmuseum, das es dort kostenlos zu sehen gibt. Das ist täglich außer montags geöffnet. Ein absolutes Muss, wer das noch nicht kennt. Aber St. Ottilien ist ja auch ansonsten ein schönes Ausflugsziel mit einem Biergarten, mit einem Klosterladen und einer sehenswerten Kirche. Und einem winzigen kleinen Bahnhof. Und man kann dort tatsächlich einsteigen in die Bummelbahn, die dann am Ammersee entlang hinunterfährt nach Diessen. In Diessen dann schön am See flanieren, Fischsemmel kaufen vielleicht oder sogar hinauf zum Münster. Eine sehr sehenswerte Barockkirche. Naja, und dann steigt man aufs Schiff und fährt hinüber nach Herrsching, wo man die Rundreise ausklingen lässt und dort kann man auch wieder in die S-Bahn einsteigen. Also ein wunderschöner Tag in St. Ottilien und am Ammersee.
Und jetzt nochmal eine ganz andere Frage, wenn man zu denjenigen gehört, die zwar gerne mal die eigenen 4 Wände oder vielleicht auch den eigenen Wohnort, die Stadt verlassen, aber es jetzt auch nicht so mit der Natur haben oder vielleicht auch einfach mal noch eine Alternative haben wollen, falls es jetzt doch unerwartet schlechtes Wetter hat. Hast du da auch noch einen Tipp, was man da machen könnte?
Ja, ich war neulich in einer ganz spannenden Ausstellung, die ich sehr empfehlen kann. Und zwar ist das die Ausstellung, die derzeit im Lokschuppen Rosenheim gezeigt wird. Titanic, ihre Zeit, ihr Schicksal, ihr Mythos. Es geht also hier um das berühmte Schiff, das bei seiner Jungfernfahrt schon gesunken ist. Und ja, die Ausstellungsmacher, die haben hier einige Überraschungen mit eingebaut. Es werden ganz spannende Details erzählt und auch viele konkrete Persönlichkeiten vorgestellt, die damals mit an Bord waren. Das ist also eine sehr lohnende Sache, hier mal nach Rosenheim zu fahren. Und weil der Lokschuppen auch tatsächlich in der Innenstadt ist, kann man von dort aus anschließend in wenigen Minuten noch einen Spaziergang durch das Rosenheimer Zentrum, durch die Altstadt machen, dort noch einkehren. Vielleicht sogar noch zum Inn rübergehen und dort weiter spazieren. Also da bieten sich auch viele Möglichkeiten. Aber die Ausstellung, die sollte man tatsächlich gesehen haben.
Also eine Art innerbayerischer Städtetrip mit einem Ausflug ins Jahr 1912, oder war das Titanic?
Ganz genau.
Jetzt noch eine persönliche Frage. Du als leidenschaftlicher und erfahrener Wanderer, auch mit Familie, was nimmst du denn mit? Also wie schaffst du den Balanceakt zwischen alles dabei, was man braucht und nicht so überladen, dass man eigentlich schon beim Aus-dem-Haus-Gehen das Schwitzen anfängt?
Ja, die Ausrüstungs- und Kleidungsfrage, die ist sehr komplex. Also bei mir sieht das meistens
auch
tatsächlich.
Bei dir.
Ja, ja, und es sieht meistens so aus, dass ich einen riesen Rucksack dabei habe und für alle Eventualitäten gerüstet bin und dann bei allen möglichen Bedürfnissen zwischendurch irgendetwas aus dem Rucksack holen kann. Aber Spaß beiseite, nein, man muss natürlich schon vorab sich Gedanken machen, dass einfach unterwegs dann keine kleinen Dramen entstehen, weil, was weiß ich, der ganz wichtige Teddybär vergessen wurde oder jetzt hat man nichts zum Trinken dabei und alle leiden fürchterlichen Durst. Also da muss man schon vorab natürlich schauen, dass es daran nicht scheitert.
Okay, also selbst der Profi kommt um einen großen Proviant für alle Eventualitäten nicht drumherum, was man auf alle Fälle im Gepäck haben sollte. Als Familie natürlich immer viel Geduld, aber bei dem angekündigten Wetter und bei diesen Ausflugstipps, die du uns jetzt gegeben hast, kann man auf alle Fälle sicher sein, das wird auch belohnt mit einer schönen Erfahrung und einer schönen Erinnerung. Danke, Joachim. Im Kino erwartet die Zuschauer diese Woche ein französisches Drama über eine engagierte Krankenpflegerin. Das Fest geht weiter, heißt der Streifen, und er ist eine cineastische Liebeserklärung an das Arbeitermilieu von Marseille. Mehr darüber verrät Ihnen jetzt wieder mein Kollege und Filmexperte Klaus Schlauk.
Münchner Kirchenradio. Filmtipp.
Das Fest geht weiter, spielt mitten im Herzen der französischen Hafenstadt Marseille. Eine politisch aktive Krankenpflegerin hält mit Lebensfreude und Hilfsbereitschaft ihre Großfamilie im maroden Stadtzentrum zusammen. Während ihre Kinder mit Alltagskonflikten ringen, verliebt sie sich noch einmal. Das Fest geht weiter ist eine filmische Liebeserklärung an die proletarische Bevölkerung von Marseille. Im Mittelpunkt steht das unerschütterliche Engagement von Menschen, die für eine bessere Zukunft kämpfen. Das mit anmutiger Leichtigkeit erzählte Familiendrama fällt politisch bisweilen etwas selbstgenügsam aus, wirft dabei aber stets einen gütigen Blick auf seine fast zärtlich gezeichneten Figuren. Aktuell im Kino läuft auch der phönizische Meisterstreich von Kultregisseur Wes Anderson. Darin überlebt ein skrupelloser Tycoon auf mysteriöse Weise eine Reihe von absurden Flugzeugabstürzen und Attentaten. Um sich selbst aus der Schusslinie zu ziehen und dennoch sein Lebenswerk zu vollenden, übergibt er sein Unternehmen und sich selbst in die Hände seiner Tochter, einer ehemaligen Novizin.
In diesem Moment arbeiten Rettungskräfte an der Bergung und Identifizierung der Überreste von Jar Jar Korda. Internationaler Geschäftsmann, Freigeist auf den Gebieten Rüstung und Luftfahrt, unter den reichsten Männern Europas. Das war Kordas 6. registrierter Flugzeugabsturz. Er hinterlässt 10 Kinder, 9 Jungen, eine Nonne, seine Tochter Liesel.
Ich habe dich zur Alleinerbin meines Nachlasses ernannt. Wie du wohl eher früher als später sein wirst.
Warum? Unsere letzte Begegnung war vor 6 Jahren.
Ich habe meine Gründe.
Die da wären?
Meine Gründe? Die sag ich nicht. Ich sage, die sag ich nicht.
Der phönizische Meisterstreich ist eine visuell überwältigende Komödie im unverkennbaren Wes Anderson-Stil, die mit ihrem Einfallsreichtum begeistert. Mit dabei sind wie immer unzählige Topstars wie Benicio del Toro, Tom Hanks oder Scarlett Johansson. Der vielschichtige Streifen legt eine vielfache Interpretation nahe und lässt bei der charismatischen Hauptfigur bisweilen sogar an Faust oder andere mythische Gestalten denken. Klaus Schlauk für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.